Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, euer Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und es gibt wieder eine Folge von Einmal im Trainingslager. Und aus gegebenem Anlass, ja, ich freue mich nämlich selber tierisch drauf, die Sommerferien stehen vor der Tür und deswegen geht es heute um Sport im Urlaub. Ich weiß, dass das dieses Jahr alles irgendwie etwas komplizierter ist und viele von euch nicht dahin fahren können, wo sie eigentlich gerne hinfahren wollten. Ja, also mein Kollege Jonas von Lendlenser zum Beispiel hat mir erzählt, ja, wir hatten 6 Wochen Kanada auf dem Programm, Elternzeit und so. Stattdessen gibt es jetzt irgendwie 2 Wochen Mecklenburger Seenplatte. Das ist alles anders, allerdings auch sicherlich trotzdem sehr schön. Und ich glaube, mit den Geschichten, die ich heute erzählen kann, mit den Tipps vielleicht auch, die ich euch heute geben kann, habt ihr trotz allem auf jeden Fall auch einen schönen Urlaub. Es gibt immer auch Alternativen dazu. Ja, mein Nachbar Nils zum Beispiel, der fährt jetzt gar nicht weg. Stattdessen buddelt er ein Riesenloch im Garten. Das soll mal ein Pool werden. Ich bin gespannt. Na, aber wie gesagt, wir reden heute über Sport im Urlaub. Und da fange ich an mit ganz, ganz vielen Geschichten aus meinen verschiedenen Trainingslagern. Das ist jetzt thematisch etwas schwierig, weil tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwie ins Trainingslager gefahren bin, um mich da zu schinden und Kilometer zu bolzen, natürlich meine gesamte Freundesklicke und so weiter gesagt hat, ach, der Jan, der fährt schon wieder in Urlaub. Da musste ich immer ganz stark einschreiten und sagen, nee, liebe Freunde, 150, 200, 230 Kilometer pro Woche rennen, ja, zwischendurch sich beim Physio ärgern lassen, dann einfach nur schlafen und erschöpft in der Ecke liegen. Das ist geil, das macht auch Spaß. Aber, liebe Leute, Urlaub stelle ich mir generell doch etwas anders vor. Zumal ja im Trainingslager auch nicht das Ganze irgendwie unter dem Aspekt der Entspannung ist, sondern jedes Training ist irgendwie wieder ein Kampf gegen sich selber, ein Kampf mit und gegen die Trainingskollegen, wo man sich aufs Neue beweisen will, ja, wo man sich selber auch Druck aufbaut. Und gerade das soll ein Urlaub ja eigentlich nicht sein. Ja? Ein Urlaub lebt ja von der Entspannung. Und wenn man Bock hat, sich zu bewegen, dann bewegt man sich. Und wenn man keinen Bock hat, dann lässt man es einfach bleiben. Und das, könnt ihr euch vorstellen, ist im Trainingslager etwas anders. Ja, gerade zu meiner leistungssportlichen Zeit war es immer so, dass sich natürlich der Urlaub in erster Linie nach den Wettkämpfen gerichtet hat. Das heißt, wir waren super viel auf Achse, waren in verschiedensten Trainingslagern, aber der eigentliche Urlaub, der konnte dann immer erst beginnen, wenn die Saison vorbei war, sprich oft genug dann auch so, ja, wenn es eigentlich schon wieder kühler wurde, Sommer vorbei, irgendwann dann im September oder Oktober irgendwie konnte man dann langsam mal wegfahren und was machen. Und auch das war nicht immer so einfach, denn dann muss man ja auch wieder entsprechende Ziele finden und ist dann ein bisschen festgelegt. Aber na klar, dadurch, dass ich sowieso insgesamt einfach viel auf Tour war, wusste ich dann auch oft, wo es denn hingehen konnte, wo es denn schön ist und habe dann auch meine Urlaubsziele danach dann entsprechend ausgesucht. Und mit diesen ganzen Trainingslagern, die man vorher gemacht hat, das hat ja klein angefangen. Ne? Die ersten Trainingslager, die waren dann auf Sylt oder auf Borkum und ähnliches. Auch da einfach klasse, durch die Dünen zu rennen, ja, über die vielen Fahrradwege zu rennen mit vielen Freunden, ja, die man da in der Trainingsgruppe hat, macht richtig Laune. Und auch da hat es mich dann oft im Urlaub nachher dann auch hingezogen. Aber das Trainingslager selber war kein Urlaub. Natürlich ist es trotzdem so, dass man durch den Sport absolut abgefahrene Locations kennenlernt, dass man an Orte kommt, die man sonst nie gesehen hätte. Besonders krass, also wir haben schon, wie gesagt, mit meinem Osnabrücker Verein waren wir damals, ne, also im Jugendbereich waren wir vornehmlich dann in Deutschland unterwegs, dann mit dem Niedersachsen-Kader viel auf Texel, auch ganz, ganz klasse, da war ich auch später und fahre auch immer jetzt noch privat dann dahin, weil es mir da so gut gefällt. Tolle Laufstrecken, tolle Fahrradwege von mir, ja, ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf, auch nicht so super weit entfernt, wunderschön. Aber irgendwann, als dann ja der TV Wattenscheid mein Verein war, dann so mit 20, da ging es dann auch weiter ins Ausland. Sprich, wir waren zum Beispiel relativ oft in Italien anfangs zum Trainieren, sind dann tatsächlich nach Tirrenia runtergefahren, oft mit so einem Bulli dann, also könnt ihr euch vorstellen, von Wattenscheid bis an die italienische Küste, da bist du einige Stunden unterwegs, kommst also fix und fertig da an, trainierst dann 2 Wochen wie ein Verrückter und fährst dann wieder irgendwie 1,5 Tage nach Hause mit so einem Bulli und kommst wieder fix und fertig zu Hause an. das waren schon ganz besondere Trips. Und ich muss zugeben, also gerade dieses Tirrenia in Italien, das hat mich auch nicht so richtig angemacht. Also die Laufstrecken waren so mittelprächtig. Das war immer klasse, weil auch da dann eben nicht nur der TV Wattenscheid unterwegs war, sondern ganz, ganz viele andere Athleten aus ganz Deutschland vornehmlich. Unter anderem Dieter Baumann hat da immer mit trainiert. Den werdet ihr vielleicht kennen. Ja, und deswegen sind wir da hauptsächlich auch hingefahren, weil er das da so toll fand und sich, wie das so oft ist, ganz oft dann die anderen Athleten immer nach dem Stärksten richten. Das war auch vor seiner Zahnpasta-Affäre, ja, da hat man den noch irgendwie anders angehimmelt. Und deswegen ist dann ganz oft die komplette deutsche Mittel- und Langstreckenszene dann mit Baumann und ja, den Kaderstrukturen dann da eben nach Tirrenia gedüst. Später war es dann so, dass wir mit dem TV Wattenscheid ganz oft in Spanien waren, zum Beispiel Chiclana de la Frontera, also Südküste. Auch da die Laufstrecken sicherlich in Ordnung, aber da ging es dann auch oft hin, primär wegen des Klimas. Sprich, da sind wir dann relativ oft so im Januar zum Beispiel gewesen. Wenn du einfach Eis und Schnee hast zu Hause, dann kannst du da nicht so gut so hart trainieren. Gerade wenn du eine Hallensaison laufen möchtest. Die Hallensaison fängt dann irgendwie so im Februar an. Und da musst du ja schon richtig, richtig schnell sein. Und diese Geschwindigkeiten zu trainieren bei Eis und Schnee auf dem Sportplatz in Wattenscheid funktioniert nicht so gut wie eben bei Sonnenschein irgendwo in Spanien. Portugal war auch so ein Ziel, wo wir relativ oft waren. Olhos d'Água an der Algarve. Auch da dann eben entsprechend im Hotel und dann da wirklich schöne Laufstrecken. Auch ja diese Küstenwege hoch und runter und dann auch so das Hinterland. Ab und zu dann auch mal auf den Sportplatz und da richtig geballert. Wunderbar. In Portugal gab es sogar dann auch so eine Cross-Laufstrecke, da waren ganz in der Nähe auch mal die Cross-Europameisterschaften gewesen und wir konnten dann auf dieser ehemaligen Cross-EM-Strecke dann da trainieren. Klasse Sache, das hat auch richtig Spaß gemacht. Aber auch da, ne, wir sind dann da jeweils 2 Wochen gewesen und, naja, gesehen haben wir von der Landschaft eigentlich fast nichts. In den 2 Wochen hat man maximal für einen Tag sich mal ein Auto ausgeliehen und ist dann so ein bisschen durch die Gegend gefahren. Aber ansonsten ganz klar, ne, Training, Training, Training und ja, ganz viel schlafen, ganz viel essen und das war's. Auf jeden Fall ist es schöner in so einem Laufcamp als zu Hause in so einem Trainingslager, ja, weil in dem Trainingslager hast du dann eben entsprechend auch ein Hotel mit gutem Essen, kannst dich dann auch nochmal an den Pool legen, wenn das Wetter entsprechend ist und das sind alles Sachen, die dir helfen, natürlich die Rübe freizukriegen, die auch Spaß machen, die aber auch für die Regeneration einfach wichtig sind, ne? Das klingt schon wieder nach Urlaub. Aber das wisst ihr ja wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung, ne? Wenn ihr einfach wirklich mal Pause habt, wenn ihr nicht so viel arbeiten müsst, wenn die Kinder vielleicht mal eine Weile lang Ruhe geben, dann könnt ihr auch besser und härter trainieren und da einfach stärker belasten. Und genau so ist es natürlich im Trainingslager. Die Bedingungen drumherum sind klasse, aber du kannst einfach auch dadurch wirklich härter trainieren und nachher entsprechend in den Wettkämpfen schneller laufen. Besonders spannend war es dann auch zum Beispiel 2001. 2001 habe ich mich für die Universiade, das sind die Studentenweltmeisterschaften, qualifiziert und die fanden damals in Peking statt. Absolut spannend, ja, 2001, da war das auch noch nicht so, dass man irgendwie, gerade damals ich so als junger Student irgendwie durch die Weltgeschichte ständig geflogen ist. Heutzutage ist das ja schon ein bisschen normaler alles, ne, dass man auch so Fernziele bereist. Damals aber Peking natürlich mega exotisch, mega weit weg, ganz, ganz abgefahrenes Ding, jetzt also qualifiziert, da Studenten-WM, ne, ich durfte dann da 5000 Meter laufen. Wir kamen dahin, hatten natürlich so ein paar Tage Zeit, auch um uns zu akklimatisieren. Bullenhitze die ganze Zeit, ganz ungewohnte klimatische Bedingungen, richtig fies. Ja, der Wettkampf selber war dann auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie nachher 8. oder 10. oder sowas geworden, war also durchaus okay. Aber was halt richtig cool war, war, dass wir da in Peking wirklich dann rund um den Wettkampf, ich war dann irgendwann fertig, dann auch Zeit hatten, uns mal irgendwie Land und Leute anzugucken, wie man so schön sagt, ne, verbotene Stadt in Peking oder auch mal einen Ausflug zur chinesischen Mauer, ja, oder Sommerpalast des Kaisers. Und richtig genial, bei der Meisterschaft ist dann meine damalige Freundin, jetzige Frau, die Heike, dann auch noch nachgereist. Die hat dann da irgendwo auf dem Campus in irgendeinem Studentenwohnheim übernachtet. Ganz, ganz wild, weil wir hatten das dann irgendwie mitgebucht, stellte sich aber raus, das war also selbst mit dem Taxi irgendwie 1,5 Stunden Fahrerei von unserer Athletenunterkunft zu der Unterkunft, wo Heike dann war. Und damals war das nicht so einfach, sich in China mit Englisch zu verständigen. Sprach nämlich kein Mensch, ja, also man setzt sich ins Taxi und manchmal ist Heike da irgendwo rumgefahren und hatte Angst, dass sie nie mehr nach Hause kommt. Es hat dann immer alles geklappt, aber auch allein so Kleinigkeiten wie irgendwie mal was zu essen kaufen oder so, war ein richtiges, richtiges Abenteuer. Naja, aber nach den Meisterschaften konnten wir dann eben da noch entsprechend wirklich dann Urlaub machen, sind noch ein bisschen durchs Land gezogen, Terrakotta-Armee angeguckt und solche Geschichten und dann auch nochmal Shanghai angeguckt. Und das war schon richtig genial, denn ohne diese Universale wäre ich damals nie nach China gekommen. Ja, und mein Flug war ja schon bezahlt, ne? Deswegen war für mich die Anschlussreise auch ein bisschen günstiger. Heikes Flug haben wir uns dann geteilt. Und dann ließ sich das auch finanzieren, ne? Das war ja ganz cool. So, ganz spannendes Ding und ich glaube, das machen viele von euch auch, dass sie sich überlegen, welche Wettkämpfe, welche Laufcamps kann ich denn machen, wo auf der Welt, und dann hoffe ich für euch, dass ihr auch die Chance nutzt und entsprechend dann danach, oder ja, am besten ist immer danach, dann noch ein paar Tage Urlaub und Sightseeing dranhängt. Denn ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sich nach so einem Wettkampf, ja, Marathon oder was auch immer, dann direkt mit einem coolen Urlaub zu belohnen. Außerdem finde ich es auch ganz spannend, dass man durch so einen Wettkampf, ja, auch dieses Reiseziel wieder ganz anders erlebt. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt reiner Tourist ist, sondern man kommt ja wegen des Sports dahin, ne, und hat deswegen irgendwie ein ganz anderes Standing, eine ganz andere Selbstwahrnehmung auch. Und auch das macht, finde ich, den Reiz von solchen Laufreisen generell, ob das jetzt mit Wettkampf ist oder mit Laufcamp oder was auch immer, total aus. Das war bei mir im Leistungssport so, das ist aber jetzt immer noch genauso. Und ja, wenn ihr es schon mal ausprobiert habt, denke ich, werdet ihr das kennen. Ganz anderes Ding, was auch mal richtig abgefahren war, war 2003. Da war es dann eben so, dass diese Laufcamps, also diese Trainingslager, dann, wie das dann ist, ja, du wirst halt besser im Sport und damit werden dann auch die Ziele dann die größer und dann fängt man eben an und sagt, naja, jetzt reicht also Spanien und Portugal nicht mehr, jetzt muss ein Höhentrainingslager her, ne, dieses Höhentrainingslager, ich habe davon auch schon viel gesprochen, man erhofft sich mehr rote Blutkörperchen, dadurch besseren Sauerstofftransport, dadurch bessere Ausdauerleistung. Mein erstes Höhentrainingslager hat damals 2003 stattgefunden und zwar in Dalstrom in Südafrika. Witzigerweise waren dann so ein paar Kollegen dabei, die ihr vielleicht schon auch noch kennt. Florian Neuschwander, der absolute Super-Ultraläufer, Run with the Flow, total genialer Typ, der war mit dabei. Ja, und dann auch noch viele andere Leute, unter anderem Arne Gabius, der war auch mit am Start. Sabrina Mockenhaupt natürlich, ne, absolute Legende. Mocki hat da auch einige Schoten gebracht, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Ja, und dann haben wir eben schön in Dalstrom, Südafrika, 2100 Meter, glaube ich, über dem Meeresspiegel, dann da trainiert. Einmal haben wir da auch innerhalb von diesen 3 Wochen einen Tagesausflug gemacht in den Krüger Nationalpark. Einmal haben wir uns im Fliegenfischen versucht. Dabei haben uns die Forellen aus dem Wasser angegrinst, aber angebissen hat keine einzige. Ja, also auch da, ne, man fliegt bis nach Südafrika und macht im Prinzip, naja, in 3 Wochen mal 2 Tage frei. Wogemerkt, auch keine Wochenenden freigemacht oder ähnliches. Ja, selbst bei einem normalen Arbeitstag würde man ja sagen, 5 Tage arbeiten, 2 Tage frei. Im Trainingslager eher weniger. Obwohl natürlich, ganz klar, ja, Laufen wahrscheinlich die schönste Arbeit ist, die man sich vorstellen kann. Also ich zumindest. Ja, dann ging das aber eben noch weiter 2003. Das war so mit das erste Trainingslager. Vorher waren wir, glaube ich, auch noch irgendwie in Portugal oder Spanien gewesen. Und dann war ich auch 2003 dann wieder qualifiziert für die Studentenweltmeisterschaften Universiade. Und die fanden in dem Jahr statt in Südkorea. Und auch das natürlich wieder so, wo, Korea, wo ist denn das überhaupt, so ungefähr, ne? Daegu war das damals, da hingeflogen, ja, super weit weg, auch wieder ganz hohe Luftfeuchtigkeit und Katastrophe, hab also irgendwie 7 Tage gebraucht, um überhaupt einigermaßen joggen zu können. Am 8. Tag ging's dann, also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage es waren, ne, und wahrscheinlich ein bisschen weniger, ich glaube 4 oder 5 Tage Akklimatisation und dann eben einen Tag ging es gerade wieder und am nächsten Tag war Wettkampf. Und das war mein erstes 10.000 Meter Rennen auf der Bahn damals in Daegu in Korea Und das habe ich gewonnen. Also Studentenweltmeister bin ich geworden. War natürlich mega. Danach wollte ich da eine Party feiern mit den ganzen anderen Kollegen, die da rumgerannt sind. Denn so eine Universiade hat verglichen mit anderen großen Meisterschaften den Vorteil, also erstmal alle oder ganz, ganz viele verschiedene Sportarten. Ja, wenn du mit einer Leichtathletik-Nationalmannschaft unterwegs bist, sind es halt nur Leichtathleten. Bei einer Universiade hast du aber die Schwimmer dabei, die Ruderer dabei, die Basketballer, die ja, Fechter, die Judokas, wir hatten sogar Windsurfer dabei. Also eine ganz Bogenschützen, ganz spannende Mischung. Und da könnt ihr euch vorstellen, gibt es sicher auch nochmal ein Special dazu, ging abends auch mal richtig die Post ab. Nach meinem 10.000 Meter Lauf waren aber alle schon weg. Das heißt, ich konnte da also nicht mehr feiern gehen, sondern habe dann irgendwie ein bisschen da vor der Unterkunft rumgelungert. Keiner mehr da, ja toll, gehst du ins Bett. War also ein bisschen frustriert. Das war aber gar nicht so schlecht, weil dadurch habe ich dann ganz gut geschlafen und mich erholt und habe spontan gesagt, ach, 3 Tage später, 5.000 Meter, kannst du eigentlich auch noch rennen. Bin dann über 5.000 Meter auch noch Studenten-Vize-Weltmeister geworden, also Zweiter, was natürlich auch eine schöne Sache war. Und danach machte ich das dann besser. Da waren nämlich die Leute dann noch da zum Party feiern. Ja, also Universiade 2003. Und von da aus, weil ich dann ja schon um die halbe Welt geflogen war, hatte ich dann mit meiner Family, also auch wieder Freundin Heike, dann geplant, oh, guck mal, Australien. Da wollten wir immer schon mal hin. Und mein Bruder, der hat zu der Zeit gerade da in Brisbane studiert. Das heißt, die anderen waren einfach mal direkt nach Brisbane geflogen. Ich erst halt Universiade und dann von da aus nach Australien. Ja, und das war natürlich eine richtig geniale Kombination. Erst diesen Wettkampf, na, schön da irgendwie das Ding runtergerockt, wunderbar, geniales Gefühl natürlich. Ich habe mich wie der König gefühlt, ja, Studentenweltmeister, wow, wow, wow. Hab nicht gedacht, dass das überhaupt irgendwie irgendwann mal zu toppen sein könnte. Und dann eben danach ab nach Australien, Down Under und da dann schön 3 Wochen Urlaub gemacht, Brisbane angeguckt, mit dem Auto da die Gold Coast hochgefahren, auch mal nach Sydney und das ganze Ding, so wie man das da kennt, Australien, ne, da schön, ja, einfach mal ein paar Surfstrände abklappern und richtig, richtig coolen Urlaub gemacht. In dem Urlaub habe ich dann tatsächlich sportlich nichts mehr gemacht, außer ab und zu mal ein paar kleine Wanderungen und ja, das war auch dann eine feine Sache. Dann war das wirklich so ein Jahr, wo es dann im Herbst anschließend dann auch nochmal nach Flagstaff, Arizona ging ins Höhentrainingslager und ich habe dann nachher mal dumm geguckt und habe wirklich festgestellt, ich bin durch den Sport in einem Jahr auf 5 verschiedenen Kontinenten gelandet. Klar, ne, in Europa irgendwie rumgeguckt und alles Mögliche gemacht, dann aber eben auch, ja, Afrika, ne, dann eben was war da noch dabei? Amerika war noch dabei, na klar, mit Flagstaff Arizona und eben Asien mit Korea und eben auch noch Australien. Ja, also heute in der momentanen Situation scheint das nicht so erstrebenswert, so eine Welttournee. Aber damals, wie gesagt, war das einfach irre, sowas als, ja, Student, ne, mit wirklich beschränkten, sehr beschränkten finanziellen Mitteln irgendwie hinzubekommen. Und das wäre alles ohne den Sport absolut nicht möglich gewesen, ganz klar, ne? Also ganz, ganz viel von der Welt gesehen, ganz, ganz viel erlebt, einfach durch Trainingslager, durch Wettkämpfe und dann durch geschickte Urlaubsplanung nach den Wettkämpfen. Ja, das waren so meine Lieblingsgeschichten. Auch da gibt es natürlich noch ganz, ganz viel, was man so erlebt hat, auch nehme ich an, dass in den nächsten Folgen ich immer wieder von irgendwas vorschwärmen werde, wo wir so unterwegs waren. St. Moritz zum Beispiel in der Schweiz haben wir dann relativ häufig im Sommer die sogenannte unmittelbare Wettkampfvorbereitung gemacht. Auch darüber habe ich schon erzählt. Wir waren aber unter anderem auch häufiger mal im Winter in der Schweiz. Ja, dann zum Beispiel in Davos, um uns mit Skilanglauf auf die Saison vorzubereiten. Skilanglauf, wer das noch nicht probiert hat, kann ich extremst empfehlen als alternatives Ausdauertraining für Läufer. Am nächsten an der normalen Laufbewegung drin ist die klassische Technik. Die ist auch relativ einfach zu erlernen. Macht das einfach mal. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, am Anfang habe ich mich tierisch blamiert, weil ich bei unserem ersten Skilanglauf-Trainingslager noch reiner Mittelstreckenläufer war. Mittelstreckenläufer, das kennt ihr vielleicht, laufen extrem über den Mittelfuß oder Vorfuß, setzen also die Ferse gar nicht auf. Und wenn du aber mit so einem klassischen Schuppenski, ja, also die haben in der Mitte, haben die so, ja, wirklich wie Schuppen, ne? Und dann funktioniert das so, dass du quasi mit dem ganzen Fuß den Ski auf den Boden drückst, dann den ganzen Fuß komplett auf den Boden gedrückt nach hinten schiebst und dadurch dann entsprechend diese Vorwärtsbewegung hinbekommst. Wenn du aber vom Laufen das gewohnt bist, nur den Vorfuß zu benutzen, um Druck aufzubauen oder den Mittelfuß, dann packst du in diese Schuppenzone des Skis überhaupt nicht rein. Und das bedeutet wiederum, dass dir dein Ski jedes Mal tierisch nach hinten wegrutscht, ne, weil du einfach diesen Druckpunkt von dem Ski nicht findest. Also jedes Mal, wenn du versuchst, dich abzustoßen, zieht dein Ski nach hinten weg und du kriegst so einen kleinen, ja, Schuss da irgendwie in den Oberschenkel, in die Leiste. Das heißt, ich habe in meinem ersten Skilanglauf-Trainingslager wirklich alle 2 Tage beim Skiverleih meine Skier umgetauscht. Denn wenn der Schnee sehr stumpf war, bin ich mit meiner Technik klargekommen. Wenn der Schnee aber ein bisschen glatter wurde, dann habe ich einfach mit diesem Vorfußlaufen, was ich gewohnt war, total versaut, ne? Und bin einfach überhaupt nicht vorwärts gekommen, bis mir irgendwann mal jemand erklärt hat, woran das denn wohl liegen könnte. Ja, da haben dann alle anderen auch wieder ziemlich gelacht. Das Fitschen wieder mal, ne? So nach dem Motto, kann der Bauer nicht schwimmen, ist die Badehose schuld, ständig seine Skier eingetauscht hat. Ja, aber nichtsdestotrotz, Skilanglauf, super, super alternatives Training. Du kannst wirklich 2 Stunden volle Pulle da durch die Loipe knallen und bist nachher absolut erschöpft. Aber verglichen mit dem Laufsport erholst du dich viel, viel besser. Wenn ihr einen Tempo-Dauerlauf gemacht habt, wenn ihr richtig geballert habt, dann braucht ihr als Läufer gewöhnlich, ich würde mal sagen, 2 bis 3 Tage, um wieder einigermaßen in Tritt zu kommen, um die nächste Belastung angehen zu können. Beim Skilanglaufen, weil du eben nicht diese Stöße hast, völlig anders. Wir konnten im Skilanglauf-Trainingslager wirklich jeden Tag Intensität machen, ballern, ballern, ballern. Irre Spaß gemacht hat das durch auch natürlich diese tolle verschneite Landschaft dann da in den Bergen und wunderbar, auch das haben wir viel gemacht wieder mit der Wattenscheider Trainingsgruppe. Das heißt, ja, auch nicht allein da rumgerutscht, sondern eben als Team. Ganz, ganz cool, richtig, richtig gut. Und eben extreme Verbesserung der Ausdauerwerte. Am Anfang, wie gesagt, bin ich viel klassisch gefahren, einfach weil es leichter zu lernen ist und weil ich ja immer auch gesagt habe, das soll möglichst nah am Laufen sein, was wir hier machen. Irgendwann habe ich dann auch mal so bei, ja, Selbstbeibringen versucht, auf Skating-Technik umzusteigen. Das ist dieses, was so ein bisschen ja wie Inline-Skaten dann aussieht. Sicherlich die sportlichere Variante, so vom Anschauen her, und die ambitioniertere, macht auch irre Spaß. Du hast allerdings, je nachdem, wo du unterwegs bist, nicht so oft dafür gut präparierte Loipen. Ich gehe jetzt gerne noch zum Beispiel im Winter mal hier ins Sauerland. Ja, wir haben ja so ein Wohnmobil mittlerweile und fahren dann da übers Wochenende mal hin und dann versuche ich da so ein bisschen Skilanglauf zu machen. Einfach aus Trainingszwecken und weil es Bock macht. Aber da ist mit Skating oft wirklich schwierig. Da kann man schon mehr Glück haben, wenn man nach einer einigermaßen akzeptablen Klassikloipe sucht. Also, ne, Sport im Urlaub. Ja, jetzt reden wir über Sommerferien, aber irgendwie ist gerade auch dieses Skilanglaufen einfach was mir sehr viel Spaß macht. Probiert das, wenn ihr irgendwann die Möglichkeit habt, mal gerne aus. Ist auch nicht wirklich aufwendig, ja, diese ganzen Mittelgebirge, ob es nun der Harz ist, ob es das Sauerland ist, da kann man auch überall problemlos die Ausrüstung dann mal leihen und einfach mal testen. Am Anfang werdet ihr feststellen, ist das eher so ein Skiwandern als ein Skifahren, was man dann macht. Aber meistens fällt man weich, wenn man denn dann mal fällt. Und wenn man sich eine einigermaßen flache Strecke aussucht, ist die Technik gerade für Klassik wirklich relativ leicht zu lernen. Ja, was habe ich sonst noch so an Geschichten, an Tipps? Also dieses Skilanglauffahren, super, super Sache. Von Alpinskifahren als Alternativtraining halte ich persönlich übrigens nicht so viel. da sitzt man zu viel im Lift. Und ich weiß, das ist auch anstrengend, aber es ist nichts, glaube ich, was einen als Läufer vorwärts bringt. Wenn ihr mal Ski Alpin irgendwo macht, ja, dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr für einen Tag oder mal einen halben Tag so eine Schneeschuhwanderung macht. Auch das ist nämlich, wird mittlerweile an geführten Touren auch relativ viel angeboten und auch das ist ein sensationell gutes Ausdauertraining. Skischuhe, das sind ja, oder Schneeschuhe, das sind ja so große Teller, die man sich im Prinzip unter normale Schuhe drunter schnürt. Wichtig ist immer, mit normalen Laufschuhen ist das blöd mit diesen Tellern. Also am besten in so einem Fall dann irgendwie Wanderstiefel oder zumindest hohe Schuhe mitnehmen, wo man diese Schneeschuhe dran schnürt. Und dann, ja, mit Stöcken auch am besten durch den Tiefschnee. Großartig. Ein ganz, ganz tolles Naturerlebnis. Wunderbar beeindruckend. Und auch da, das wird richtig, richtig anstrengend. Ähnlich übrigens wie beim Skilanglauffahren. Zieht euch nicht zu warm an. Wenn ich jemanden sehe, der zum ersten Mal oder zum zweiten Mal sowas macht und dann mit der normalen dicken Winterjacke da unterwegs ist, dann muss ich so ein bisschen schmunzeln immer, denn das ist so ähnlich. Ja, die Belastung ist so anstrengend, wie eine Laufbelastung wäre. Und auch wenn ihr im Winter lauft, würdet ihr ja nie im Leben auf die Idee kommen, dazu eine normale Freizeit-Winterjacke anzuziehen. Ja, wenn die Leute aber eben Schneeschuhwandern gehen oder Skilanglauffahren gehen und sich nicht so auskennen, dann machen sie genau das, ne? Die dicken Sachen an und die dicke Pudelmütze, Wollmütze und ruckizucki Riesenhitzestau und funktioniert nicht so gut. Also, probiert, wenn ihr im Winter mal unterwegs seid, das auf jeden Fall aus. Schneeschuhwandern, Skilanglauf, genial, absolut effektiv und macht richtig, richtig viel Spaß. Ja, wenn es jetzt aber um den Sommerurlaub geht, auch da gibt es ja so verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann, die man ausprobieren möchte. Ich muss nicht in jedem Urlaub, den ich mache, jetzt ein Riesentrainingsprogramm machen. Nur faul am Strand liegen geht aber auch gar nicht für mich. Das heißt, ich kombiniere das gerne, je nachdem, was sich gerade so ergibt. Wandern, spazieren gehen, das finde ich super schön und super entspannt und hat, finde ich, auch immer den Effekt, dass man einfach was sieht von der Landschaft, dass man rumkommt, dass man an Ecken kommt, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte. Ja, nur mit dem Auto rumzufahren, finde ich ziemlich öde, das ist gar nicht mein Ding. Aber eben diese ausgedehnten Wanderungen und schöne Wanderwege gibt es wirklich ja fast überall, finde ich richtig, richtig gut. Und ja, jetzt mittlerweile mit Familie, da muss man natürlich immer ein bisschen anders planen, aber wir haben da einen sehr guten Kinderwagen, wo man die Kids dann reinsetzen kann oder eben so einen Tragerucksack, ne? Die Große, die Ronja, die ist ja mittlerweile 4, die kann auch schon mal selber ein Stückchen laufen, aber die Kleine, die kommt dann eben hinten, ne, in so eine Kraxe, wie sich das Ding dann nennt, und dann kannst du problemlos auch mal 3-4 Stunden machen, kommst natürlich nicht mehr so weit wie früher ohne Kids, aber dennoch mit der richtigen Planung macht das immer noch richtig, richtig Laune und da kann man also wirklich viel machen. Außerdem finde ich Radtouren natürlich auch immer schön, weil man einen größeren Radius hat. Da ist natürlich das immer so die Sache, wie kriegt man diese Räder nun mit? Ja, mit dem Auto in Urlaub fahren und dann irgendwie aufs Dach schnallen, das geht alles. Oft kann man sich auch vor Ort dann irgendwo Räder ausleihen. Ja, aber da ist dann tatsächlich das immer so die Sache, wo findet man die richtigen Strecken? Man möchte ja nun nicht dann im Urlaub, oder ich zumindest nicht, jetzt nur auf der Straße rumfahren. Wer Bock auf Rennradurlaub hat, klar, auch eine feine Sache, aber dieses, ja, ich sag mal, die Welt entdecken, worauf ich so sehr stehe, das bedeutet für mich eigentlich auch runter von den Teerstraßen. Ne, also Rennrad ist super, wenn man mal irgendeinen Ort angucken möchte, ja, gerade da in Spanien oder so, wo wir auch schon unterwegs waren, klasse, ja, wirklich schön, aber so wirklich abseits der großen Pfade, da muss es dann eben ja schon irgendwie ein Mountainbike sein oder, was ich auch sehr schön finde, so als Kompromiss, ist so ein Gravelbike, das habe ich mir mal zugelegt von Kukuma, so ein kleiner Händler da aus Darmstadt, super Ding. Damit kannst du nämlich sowohl auf irgendwelchen Schotterwegen unterwegs sein, als auch auf der Straße zügig fahren. Also ein klasse Kompromiss, wenn man beispielsweise im Urlaub einfach nicht ganz genau weiß, was so an Strecken auf einen zukommt, was man überhaupt plant. Ne? Also guckt euch das vielleicht auch mal an. Überlegt euch mal, wenn ihr gerne Radsport macht, was für ein Rad soll es denn sein? Mountainbike ist super, wenn es wirklich nur hoch und runter geht. Aber auf der Straße, wisst ihr selber, bist du damit halt die absolute Schnecke. Und so ein Gravelbike ist dann immer, finde ich, sehr, sehr guter Kompromiss, wenn man, ja, eben vielleicht beides möchte, Straße und Offroad. Dann zum Thema Wandern nochmal im Urlaub. Ich glaube, das, wie gesagt, ist eine ganz, ganz coole Sache. Und ähnlich wie beim Laufen ist es da ja so, wie finde ich jetzt die schönsten Strecken? Am besten mittlerweile per App. Komoot zum Beispiel ist so ein Ding, da kann man wunderbar Strecken erkunden, Strecken planen auch. Dann gibt's Strava, das kennt ihr wahrscheinlich als die große Läufer-App auch. Auch damit kann man wunderbar Routen planen. Und mittlerweile gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, diese Routen auch zum Beispiel auf, na, das sind dann die teuren Modelle, aber diese Routen kann man sich teilweise auch auf die Uhr dann hochladen sogar, sodass die Uhr einem als Navigationsinstrument dient und einem zeigt, wo man lang muss. Es ist natürlich nicht immer so leicht einzuschätzen, ob die geplante Strecke dann in der Urlaubsrealität auch wirklich so funktioniert. Und oft bin ich auch persönlich zu faul, vorher alles zu planen. Mach das lieber so, dass ich einfach losrenne und dann mal gucke, wo ich lande. Nichtsdestotrotz nehme ich immer natürlich mittlerweile mein Handy mit, einfach um sicher zu gehen, dass ich auch irgendwann wieder zurückfinde und zwischendurch mal so checken kann, wo ist denn hier was. Und auch Maps einfach mit Satellitenbildern hat mir schon sehr, sehr oft geholfen, um zu gucken, da, das könnte ein Weg sein und da ist jetzt irgendwie eher zu Ende. Also auch da Handy einfach ein super Reisebegleiter, natürlich auch erst recht, wenn man alleine läuft. Und dann, ja, ist mir noch nie passiert. Aber es besteht ja immer die Möglichkeit, dass man vielleicht mal umknickt und dann, ja, nicht mehr so super gut nach Hause kommt direkt. Außerdem, wenn ich im Urlaub unterwegs bin, ob nun wandern oder laufen, ganz, ganz wichtig für mich immer, dass ich Geld einstecke. Denn mir passiert es dann auch oft, dass ich einfach länger unterwegs bin als geplant, weil es Spaß macht oder ich mich doch ein bisschen verlaufe. Und dann kann man ja am kleinen Kiosk, an der Tankstelle einfach nochmal was zu trinken kaufen oder ganz im Notfall halt auch mal mit dem Bus nach Hause fahren. Das macht doch so auf jeden Fall Sinn, an das zu denken. Ganz wichtig finde ich ebenfalls, also die besten Strecken sind oft genau wie bei uns zu Hause, rund um irgendwelche Seen. Es gibt ganz, ganz tolle Küstenwege. Wir waren im letzten Jahr wieder mit dem Camper, ja, so der Klassiker, Bretagne und Normandie unterwegs. Und da in der Bretagne ganz, die ganze Zeit, also wirklich die komplette Bretagne-Küste quasi, gibt es einen wunderschönen Single-Trail an den meisten Stellen. Hunderte von Kilometern kannst du da lang rennen. Total toll, hoch und runter natürlich, ne? Dann auch mal ein Stückchen über den Strand, Aussichten über diese Buchten da. Genial, absolut genial. Sowas ist natürlich auch gut, weil selbst wenn die Beschilderung mal nicht so top sein sollte, ja, an der Küste weiß man relativ gut, in welche Richtung man dann auch wieder nach Hause kommt. Da verläuft man sich einfach nicht so schnell. Und ganz klar, ja, also Gewässer sind immer gut, ob es nun das Meer ist oder Seen. Auch Flüsse sind natürlich prima, weil es da oft dann Radwege gibt, Wanderwege gibt und weil man eine super Orientierung hat. Wenn ihr, ja, dieses Jahr machen wahrscheinlich viele von euch in Deutschland Urlaub, aber auch da gilt es natürlich, dass man sich schon vorbereiten muss und sich überlegen muss, ja, wie wird das Wetter eventuell? Gerade heute ist es wieder super warm draußen. Da ist für mich klar, dass man sich auch vorm Training entsprechend mit Sonnencreme, mit einem Cappy, ja, um den Kopf zu schützen und mit Ähnlichem ausrüstet, dass man, wenn man eine längere Tour plant, eben doch auch was zu trinken mal mitnimmt mit so einem Laufrucksack. Vielleicht sogar ein Gel einpacken, wenn es eine richtig lange Tour sein soll. Das sind Sachen, zu Hause bin ich da oft etwas entspannter. Im Urlaub, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet, muss man vielleicht doch einiges ein bisschen besser organisieren und besser planen. Womit ich manchmal nicht so gute Erfahrungen gemacht habe im Urlaub, sind Hunde. Selbst zu Hause, ihr wisst das ja, ist das sehr schwer einzuschätzen. Ja, ist der Hund, der jetzt da gerade frei durch die Gegend läuft, wieder mal, ist der jetzt aggressiv oder lieb? Wedelt er mit dem Schwanz, weil er sich freut? Oder fällt ihm danach ein, er erschrickt sich doch und beißt mir deswegen in die Wade? Das ist ja ein Thema, über das man sicherlich auch nochmal einen kompletten Podcast machen könnte. Aber gerade im Urlaub bin ich da immer besonders unsicher. In Italien, in Spanien und so, da habe ich so oft schon so halb verwilderte Hunde auch erlebt. Das war wirklich unangenehm. Da weiß man dann gar nicht, was passiert. Und die sind dann auch oft aggressiv. Also in so einem Fall definitiv das Tempo rausnehmen. Am besten irgendwie gucken, ob man einen Stock oder einen Stein irgendwie was erwischt. Ich habe jetzt keine Lust, jedes Mal mit einem Pfefferspray oder Hundeabwehrspray irgendwie durch die Gegend zu rennen. Kenne aber auch Leute, die das im Urlaub machen und kann das durchaus verstehen. Ich mache das nicht. Wie gesagt, wenn sowas passiert, versuchen irgendwas zum Abwehren zu finden. Und dann auch, was zumindest bei mir, ja, keine Gewähr, dass das immer funktioniert, aber was bei mir oft funktioniert hat, ist in dem Fall wirklich dann selber auch ein aggressives Auftreten, also wirklich natürlich nicht mehr einfach weiter joggen, stehen bleiben und dann wirklich auch den Hund richtig anschreien, ne, richtig darauf losgehen, sich groß machen dabei, hat manchmal funktioniert. Ob man das so uneingeschränkt empfehlen darf, ich bin kein Hundepsychologe, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr das macht oder nicht. Kleiner Warnhinweis. Ja, aber wie gesagt, Hunde und ähnliches Getier im Urlaub sicherlich zu beachten. Ich denke, wir werden jetzt nicht darüber reden, irgendwo hinzufliegen, gerade dieses Jahr, wenn es um diesen Sommerurlaub geht, wo jetzt irgendwelche Bären oder Wölfe auf uns warten. Von daher Hunde doch wahrscheinlich das allergrößte Problem, was sowas angeht. Ja, das sind so meine größten Tipps, glaube ich, was den Sport im Urlaub angeht. Laufen ist einfach das Nonplusultra natürlich, gerade im Urlaub. Was nochmal so eine Sache ist, wenn ihr gezielt trainiert. Momentan ist es ja sowieso so, durch Corona und jetzt haben sie auch noch Berlin-Marathon abgesagt und New York-Marathon abgesagt und alles. Das heißt, die wenigsten von euch werden wahrscheinlich momentan wirklich strikt nach Plan trainieren. Und gerade im Urlaub, glaube ich, ist das auch generell empfehlenswert. Wenn man im Urlaub mal keinen Bock hat, zwei Wochen lang keinen Bock hat, Sport zu machen, dann lässt man es einfach bleiben. Ist völlig in Ordnung. Aber gerade das Laufen ist natürlich eine Sache, das ist schnell erledigt und ihr wisst ja, wie man sich danach fühlt. Ja, einfach besser, man hat nochmal was gesehen. Ich habe so tolle Ecken schon im Urlaub einfach ja, rausgefunden, ne, wo ich sonst halt wieder nicht hingekommen wäre. Ne? Du rennst um irgendeine Kurve und denkst nur so, wow, krass, was ist das? Irgendeine tolle Insel mit so einem kleinen Häuschen drauf, wieder letztes Jahr da in der Bretagne, wunderschön. Wenn ich stattdessen weiter auf dem Campingplatz gewesen wäre, hätte ich das nicht entdeckt. Ne? Und das wisst ihr mit Sicherheit auch, dass ihr solche Erfahrungen schon gehabt habt. Und das muss man einfach dann nochmal sagen, wenn man vielleicht gerade keinen Bock hat auf Laufen. Ich muss jetzt nicht, aber es könnte schon sein, dass es sich wirklich lohnt. Was ich natürlich ganz besonders empfehlen kann, sind auch so spezielle, wenn ihr auf Hotelurlaub steht, spezielle Sporthotels, wo auch ein relativ großes Sportprogramm dann angeboten wird. Ich war ein paar Mal auf Lanzarote beispielsweise im Club La Santa. Der ist unter anderem bei Triathleten total beliebt und bekannt, weil die riesige Pools haben, weil die auch einen eigenen Sportplatz mit Tartanbahn haben, weil du da eben alles machen kannst. Radtouren natürlich ohne Ende, dazu zig Millionen Fitnesskurse. Das macht für Leute, die richtig viel Sport machen wollen im Urlaub. Für solche Leute macht das extrem viel Sinn, speziell auch, wenn du vielleicht mit Kindern unterwegs bist und in so einer Anlage dann auch eine gute Kinderbetreuung organisiert wird. Richtig, richtig gut. Wir machen zum Beispiel ja auch mittlerweile so Laufcamps auf Mallorca im Robinson Club und dann eben meine Laufcamps in Kenia. Auch das sind natürlich Sachen, die extrem viel Bock machen, wenn man jetzt auf wirklich Sport steht, also viel Sport steht im Urlaub. Aber ja, das ist heute mal nicht das Hauptthema hier von meiner Sendung, sondern ich möchte heute in erster Linie über den ganz normalen Sommerurlaub sprechen, wo der Sport vielleicht nicht absolut im Fokus, im Mittelpunkt steht, sondern so, ja, die Entspannung ganz weit vorne ist und über Robinson-Laufcamps, über generell Laufcamps und Sportreisen mache ich auf jeden Fall auch nochmal eine Sondersendung, ganz besonders natürlich dann zum Thema Kenia-Laufreise, denn das wisst ihr ja mittlerweile, dieses Thema Kenia und die kenianischen Läufer und wie man selber als Freizeitläufer da hinfährt und was da zu beachten ist, das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Wir haben zwischendurch, das war auch mal lustig, auch mal 2 Jahre lang habe ich so eine Laufreise mit der AIDA gemacht. Ja, also Kreuzfahrtschiffe, super cool, war dann von AIDA und Brunert, das ist so eine Laufshop-Kette hier bei mir in der Region, die hatten das organisiert und wir sind dann halt nachts, ja, von einer Kanareninsel zur nächsten gefahren mit dem Schiff und haben dann jeden Tag quasi auf einer anderen Insel so eine spezielle Laufveranstaltung gemacht. Einmal einen Strandlauf, wunderschön, einmal irgendwo in die Berge hochgerannt. Ein andermal sind wir dann mit dem Bus irgendwie 2 Stunden, ja, 2 Stunden nicht, aber vielleicht eine halbe Stunde rausgefahren und sind dann von dieser Stelle, wo der Bus uns rausgeschmissen hat, zurück zum Schiff gelaufen. Ja, richtig, richtig genial. Das war wirklich so absolut, ja, geniales Essen, schöne Unterbringung, tolle Aussicht, aber eben auch ohne dass man sich um viel kümmern musste. Ja, perfekte Lauferlebnisse immer wieder zwischendurch. Gibt's momentan nicht mehr, zumindest bin ich da schon länger nicht mehr dabei. Vielleicht in Zukunft auch mal wieder. Ich hätte auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. War echt spannend, ja, wie sich das mit der Kreuzfahrtschiffszene so entwickelt. Weiß man im Moment auch nicht so genau, aber falls und sobald sich das alles wieder normalisiert mit Corona, da wäre ich also wieder dabei. Was ich am allerliebsten mache momentan an Urlaub, auch an Aktivurlaub, ist ja, dass ich mit meiner Family mit dem Camper durch die Gegend fahre. Ja, das ist so ein klassischer Kastenwagen, den wir da haben. Müsst ihr euch vorstellen, das ist im Prinzip so, ja, Mercedes Sprinter kennt man vielleicht, ne? Und das ist dann Fiat Ducato, das ist aber so eine ähnliche Wagenklasse, also so ein Lieferwagen, so ein mittelgroßer. Und als Kastenwagen wird einfach in diesen kleinen LKW werden Fenster reingeschnitten, dann werden Möbel reingepackt und ja, dann hast du da deine Betten drin, deine Küche drin, kleiner Kühlschrank, ein kleines Badezimmer mit Toilette auch, ganz wichtig, und dann fährst du damit durch die Gegend. Und das Ding ist natürlich absolut großartig für Leute, die Bock haben auf Entdeckungstouren, die Bock haben auf Sport. Denn du hast immer überall alles direkt dabei. Du hast bei so einem Ding genug Platz für 20 Paar Laufschuhe, wenn du möchtest. Du kannst deinen Neoprenanzug reinschmeißen. Du kannst natürlich deine Fahrräder hinten drauf packen. Im Winter, klar, ne, die Skilanglaufskier, die Schneeschuhe, alles dabei und findest einfach an ganz vielen Ecken immer wieder Möglichkeiten, um dich auszutoben. Und es ist alles so einfach, es ist alles so nah. Du bist natürlich vom Platz ganz anders eingeschränkt als jetzt ja, in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung. Ob man in dem Ding dann jedes Mal duschen möchte, naja. Na, aber wenn es nicht gerade im Winter ist, bei unserem Ding kannst du also den Duschschlauch auch einfach durch so ein kleines Fenster im Badezimmer nach draußen legen, dann duschst du halt draußen vor dem Camper. Ja, aber du hast dein Bett immer dabei, ne? Das heißt, wenn du platt bist, dann machst du halt irgendwie 20 Minuten Nickerchen, ne? Toilette ist einfach auch immer super wichtig, hast du auch immer dabei. Du kannst dir auch mal schnell mal was kochen, ja, morgens machst du dir deinen Kaffee oder Tee und dann eben halt mal ein paar Nudeln, wenn du dann rennen warst oder Fahrradfahren warst. Absolut der Knaller. Und ja, auch der Babyjogger passt halt hinten rein. Wir haben da natürlich dann gleich so einen Doppelsitzer. Der ist für unseren normalen PKW schon zu groß. Den kriege ich also hinten in den Kofferraum nicht rein. Beim Wohnmobil kein Thema, ne? Da hast du die Dinger immer am Start, kannst dann damit loslegen. Und wir haben so viel jetzt schon gemacht mit dem Ding. Wir waren in einem Urlaub in der Schweiz unterwegs. Ja. Mal in der Schweiz sehr schwierig zugegebenermaßen, irgendwo wild hinstellen, darf man in der Schweiz offiziell nicht, ne? Ab und zu haben wir uns dann mal versteckt und sonst eben Campingplätze. Morgens springst du raus aus deinem Camper und gehst erstmal im See eine Runde schwimmen. Dann ist immer ganz viel Zeit, geht natürlich für Rumgeräume und Essen machen und Sonstiges drauf. Ja, also gerade mit Familie Urlaub machen ist immer noch mal anders als Solo. Da geht der Tag sehr, sehr schnell rum. Aber zwischendurch, ja, gehst du dann halt noch mal eine Runde wandern mit der ganzen Bande. Oder packst dann doch mal dein Fahrrad aus und drehst eine Runde. Muss man sich immer gut absprechen, wer sich jetzt gerade um die Kinder kümmert und was die Kinder dann gerade machen. Am besten ist immer, wenn man dann mit zwei Familien unterwegs ist und zwei so Campern. Ja, dann können mal die einen und mal die anderen aufpassen auf alle. Und man kann dann halt auch mal mit seiner Frau dann was unternehmen, ohne die Zwerge gleich mitzunehmen. Das ist richtig, richtig gut. Und ja, wie gesagt, das war Schweiz. Klar, mehr Wandern, mehr Ähnliches. Laufen auch ab und zu eine Runde, aber da geht es dann schon halt ganz schön hoch und runter immer. Und ich bin nun wirklich kein Bergspezialist, was das Laufen angeht. Aber auch im letzten Jahr dann wieder da diese Normandie-Bretagne-Geschichte. Super schön mit den Küstentrails. Ja, einfach entdecken. Zwischendurch stand ich dann auch mal auf irgendeinem Feld und da ging es dann gar nicht weiter und musste mich durch irgendwelche Brombeeren dann da durchschlagen. Aber auch das, man nimmt es dann ja hoffentlich nicht so ernst. Wenn ich im Urlaub laufen gehe, dann muss ich eben nicht den und den Schnitt laufen, die und die Kilometer laufen, sondern dann gehe ich einfach joggen und gucke, was passiert. Ja? Erlebnisläufe nenne ich sowas dann gerne. Und wenn man sich eben keinen Druck macht, dann macht das auch richtig Laune. Und mit dem Camper halt sowieso. Ja, dann stehst du halt mal zwei Tage auf dem Campingplatz oder wenn es dir gut gefällt, mal vier. Hast da ein bisschen was erlebt und dann fährst du weiter auf den nächsten. Außerdem gibt es gerade für diese Wohnmobile, wo eben du ja im Prinzip auch autark bist, du hast dann da deine Batterie drin, wir haben eine Solarzelle auf dem Dach. Theoretisch können wir also auch mal 4-5 Tage irgendwo stehen, komplett ohne Wasseranschluss, komplett ohne Stromanschluss. Und dann gibt es eben so Stellplätze extra. Das sind dann manchmal auch wirklich nur ziemlich langweilige Parkplätze irgendwo. Aber dafür steht man dann da vielleicht umsonst oder für irgendwie 10 Euro die Nacht. Ja, und auch da, ne? Kinderwagen raus, Babyjogger, ne? Stroller. Wir haben, wie gesagt, so von Thule haben wir einen. Der ist super, weil sehr flexibel. Den kannst du halt als Jogger einsetzen. Aber du kannst ihn auch mit zwei Handgriffen umbauen und dann hast du einen prima Anhänger für dein Fahrrad. Also hat man mit einem Gerät wieder beides dabei für Laufeinheiten und für Radeinheiten und auch für irgendwelche Wanderungen oder sowas. Ja, also auch durchs Gelände kommt man mit dem Ding eben viel, viel besser als jetzt mit so einem normalen Buggy-Ding da. Ne? Also auch da, ja, einfach mal los, raus, machen, ist eine richtig, richtig gute Sache. Jetzt gucke ich nochmal so ein bisschen hier auf meinen Spickzettel. Laufen im Urlaub. Was gibt's noch so zu beachten? Ich glaube, das war es so aus meiner Sicht. Wichtig, wie gesagt, Spaß haben, keinen Druck machen und sich freuen, dass man eben diese Bewegung machen kann, dass man sich austoben kann durch den Sport und egal, wo man ist, ja, das kann der Baggersee nebenan sein, das kann eben irgendwie Spanien, Australien oder sonst was sein. Es gibt so viel zu entdecken. Und wenn man das eben nicht mit dem Auto nur macht, sondern wenn man das aktiv macht, dann ist das viel, viel wertiger. Wenn ich irgendwohin gewandert bin, dann kann ich die Aussicht oder hingelaufen bin oder Rad gefahren bin, dann kann ich die Aussicht viel, viel mehr genießen, als wenn ich da jetzt nur mit dem Auto aussteigen, aha, schön Fotos machen, weiterfahren. Dieses sportliche Erlebnis, glaube ich, das ist, ne, der Weg ist das Ziel, einfach genauso wichtig wie das, was man dann zu sehen bekommt und dadurch kann man das Ganze extrem aufwerten und weiß es einfach noch viel, viel mehr wertzuschätzen. Jo, an der Stelle soll es das dann gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr irgendwie eure Urlaubsplanung, wenn sie denn nicht schon vonstatten gegangen ist, vielleicht fahrt ihr auch gerade in den Urlaub und hört dabei diesen Podcast, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie auch immer sie stattfinden, sehr schöne Sommerferien. Hoffe, ihr könnt die genießen. Vielleicht bleibt ihr zu Hause. Auch das kann prima sein. Vielleicht fahrt ihr doch noch irgendwo hin. Ne? Dann eine gute Zeit. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder, wenn es wieder heißt, Laufen ist einfach. der Podcast von und mit Jan Fitschen und laufen.de. Macht's gut und bis bald, euer Jan. Ciao.